Ja, wem von euch kommt die eine oder die andere Szene, die wir gerade gesehen haben, nicht bekannt vor? Mit Sicherheit nicht alle. Aber den jungen Leuten wahrscheinlich kommen schon ziemlich mehrere Szenen vor, bekannt vor. Zum Abschluss hat noch gefehlt, wo er Fernseher geguckt hat, dass entweder noch ein Handy in der Hand hatte oder ein Tablet. Ist normal. Meistens. Also es gibt ein großes Unbehagen davor, alleine zu sein und auf sich selbst zurückgeworfen zu werden. Wir konsumieren ja ständig und viel, wir haben das gehört, wir konsumieren Informationen, Menschen, Nachrichten, Musik, Luxusgüter, also alles Mögliche. Und selbst in den Zeiten, in denen wir eigentlich die Möglichkeit hätten, Ruhe und Stille zu haben, so wie wir jetzt im Anspiel gesehen haben, auch in diesen Zeiten, haben wir entweder das Handy dabei oder wir haben Kopfhörer auf oder wir machen andere Dinge. Und immer wieder merke ich beim Schlangenstehen, da scrollen wir oder viele, die das Gerät haben, noch schnell und gucken die Nachrichten oder auf dem Klo, da wird noch die Zeit genutzt, im Warteraum beim Arzt wird noch geblättert, geguckt oder gewischt. Im Bett, vorm Schlafen gehen, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, von der Arbeit, von der Schule. Wir berieseln uns oft mit verschiedenen CDs, Hörbüchern und Informationen. Kein Wunder, dass wir so einen Kopf haben und dass es uns fast zu platzen droht. Wir nehmen uns Zeit oder wir nehmen uns nicht die Zeit, Stille zu erleben, obwohl die Stille ja da ist. Die Stille lief die ganze Zeit mit, die war da. Im Gegenteil, wir sind vielfach so überreizt, dass wir glauben, eben diese Stille nicht aushalten zu können. Wenn man 15 Minuten nichts tut, der innere Lärm dröhnt im Kopf nach und die Gedanken rasen. Ich habe eine interessante Studie von der Weltgesundheitsorganisation vom Jahre 2011. Also 2011, vor einiger Zeit, wo noch die Smartphones nicht so verbreitet waren. Und da haben sie schon Folgendes geschrieben. Es handelt sich bei der Lärmbelästigung eine der größten Gesundheitsgefahren unserer modernen Gesellschaft. Eine regelrechte Plage und um wörtlich zu zitieren, also die haben diese Lärmbelästigung mit der Plage genannt, ja, die aufkommt. Und Stille ist dabei das einzig wirksame Gegenmittel. Und das bringt deutlich mehr positive Effekte mit sich, als wir vielleicht vermuten können. Der dänische Theologe, aber auch Philosoph Søren Kierkegaard, er schreibt einmal, die Welt ist krank. Wenn ich Arzt wäre und man mich fragen würde, was getan werden sollte, ich würde antworten, das Erste, was geschehen muss, schaffe Schweigen. Und das Zweite, hilf anderen zu schweigen. Das, was der Kierkegaard fordert, ist leichter gesagt als getan. Denn wir wissen wahrscheinlich selbst, die meisten von uns, wie schwer es ist, Stille zu finden. Und je unruhiger wir sind, umso schwerer ertragen wir Stille und noch mehr Schweigen. Aber es gibt ja auch eine Sehnsucht in uns, eine Sehnsucht nach Ruhe. Und diese Sehnsucht ist wie ein Zeichen, wie ein Fingerzeig, wie ein kleiner Wink, an dem wir die Hoffnung haben, dass wir vielleicht doch in die Stille kommen. Wir tun uns schwer mit der Stille. Ich habe gefragt bei der Vorbereitung, warum ist es so, wenn die Stille wirklich positiv ist, wenn sie gut ist, wenn sie hilfreich und Gesundheit fördert. Und warum tun wir uns so schwer? Ich habe so drei Gründe herausgefunden, möchte es mitteilen. Und zwar, Lärm ist zuerst mal Ablenkung. Durch die Geräusche, durch die Ablenkung des Alltages brauchen wir nicht groß nachzudenken. Und wir können das Unangenehme meiden. Das, was in uns ist. Wir merken das, wenn Menschen vielleicht in der Trauerbewältigung, wenn sie was erfahren haben, dann stürzen sie sich entweder in die Arbeit oder in irgendwelche Aktionen, eben zu entfliehen diesem Moment, was weh tut, was Schmerzen vielleicht bereitet. Ich möchte nicht nachdenken über die verschiedenen Fragen des Lebens, nach dem Sinn und nach dem Warum und nach vielen anderen Gefühlen. Und es kann gut gehen eine Zeit, aber die ganze Zeit auf der Flucht zu sein, ist auf jeden Fall nicht gut. Das ist auf jeden Fall nicht gut und tut uns nicht gut. Zweite Sache ist, dass ein Teil des Gehirns von uns, von jedem, belohnt uns, wenn wir neue Reize sehen oder empfinden oder wenn wir aktiv sind. Immer wieder schüttet es Hormone aus und es wirkt positiv auf uns. Und wir denken, ach, ich fühle mich gut, also ist das Leben normal, also gebe ich Vollgas, also bleibe ich sozusagen im Rennen, also informiere ich mich, also lasse ich mich auch weiterhin berieseln. Aber auf die Dauer ist es auch nicht gut. Und der dritte Punkt, das wollte ich mal fragen, liebe Konfirmanden. Wisst ihr, was Langeweile ist? Habt ihr, ja, es ist jetzt komisch, gell, die ganze Kirche guckt zu, aber angenommen, wir wären nur zusammen, ihr und ich. Und jetzt kurze, ihr dürft nur so den Finger kurz strecken, damit niemand sieht. Habt ihr im letzten Monat mal Langeweile erlebt? War euch langweilig oder nicht? Mal ehrlich, guckt niemand zu. Oh, ein Finger bewegt sich. Oh, zwei. Okay, wenig. Okay, aber ihr wisst, was Langeweile bedeutet, oder? Also ich wusste noch, was Langeweile bedeutet. Und ich habe es gehasst persönlich, als Kind. Langweilig. Da gab es nichts. Und die Freunde waren da nicht da. Es war langweilig. Ich mag das Gefühl eigentlich gar nicht. Aber ich denke, das Problem ist, dass die Stille mit Langeweile gleichgesetzt wird. Oder oft gleichgesetzt wird. Und ich habe dann auch gelesen, eben bei der Vorbereitung, nichts fällt dem modernen Menschen von heute so schwer, als eine Zeit lang exakt nichts zu tun. Einfach gar nichts zu tun. Und dabei gehört dieses Nichtstun, ich sage es einfach mal, vielleicht auch sich einfach nur langweilen, zum Menschsein dazu. Es ist fatal, wenn wir das nicht mehr erleben könnten, weil Langeweile fördert auch Kreativität, Ideenreichtum und viele andere Dinge. Aber diese drei Dinge, also Lärm ist Ablenkung, ein Teil des Gehirns belohnt uns und wir denken, das ist gut und wir setzen Stille mit Langeweile oft zusammen. Was sagt denn die Bibel über das Schweigen allgemein? Was kommt da vor? Die Stille wurde in der Bibel oft mit der Wüste gleichgesetzt. Und an einen abgelegenen, öden Ort sind Menschen rausgegangen, haben Stille gesucht. Also Johannes der Täufer geht zuerst zum Beispiel in die Wüste. Was macht er da? Er bleibt dort, wo er nicht abgelenkt wird. Und dort versucht er, seine Botschaft zu hören, Worte zu finden, wie er klar es auch an die Menschen weiterbringen kann. Er lernt, auf Gott zu hören. Oder Apostel Paulus, haben Sie es gewusst? Habt ihr es gewusst? Nachdem er zum Glauben gekommen ist, da war er zuerst mal über 3 Jahre in der Wüste. Steht in Galater Kapitel 1, Vers 18. Ja, was hat er denn da gemacht? Er war nicht die ganze Zeit dort. Aber er hat sich mit Sicherheit da auch aufgehalten, um seine diese Gedanken durch den Kopf gehen zu lassen, zu klären, zu verarbeiten. Er war ja mit dabei als Führender, wo sie gegen die Christen aufgestanden sind und sie verfolgt haben. Er eiferte ja. Das alles muss ja nachgearbeitet, nachgedacht werden, was da alles in der Seele angekommen, angestaut wurde, ne? Und da lernt er, offen zu sein, zuzuhören, auf Gottes Stimme zu hören. Mose. Wir kennen Mose. Mose flieht, nachdem er jemanden umgebracht hat. Gut, es war nicht vorsätzlich, aber er hat ihn umgebracht. Er hat Angst und er flieht in die Wüste. Er flieht weg und dann später arbeitet er als Schafhirte. Und in dieser Zeit hat er viel Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken. Da geschieht auch in dieser Zeit bei ihm Reinigung der Seele, weil er merkt, er hat falsch gehandelt. Und dabei begegnet er auch dem lebendigen Gott. Ganz spektakulär. Und da erfährt er auch seine Berufung, eben in dieser Stille, in dieser Wüste. Hier sind einige Bibelverse, wie Menschen in der Bibel in die Stille gegangen sind, was sie da alles gelernt und begegnet, wie sie der Stille begegnet sind. In 2. Mose lesen wir, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Was bedeutet es? Gott wird für uns kämpfen. Er wird für uns die Regie übernehmen. Aber wir sollen nicht schlafen, wir sollen nicht feiern, wir sollen nicht irgendwas, sondern wir sollen erkennen, dass es Gott ist, dass wir ihm vertrauen und dass er es tut. Oder Psalm 46, 14. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Dazu habe ich was Humorvolles gelesen. Ein indischer Offizier, als er Christ geworden ist, hat er nachgedacht über diese Bibelstelle und dann kam heraus aus der Stille und hat gesagt, ich habe zweierlei erkannt. Erstens, dass es Gott gibt und zweitens, ich bin es nicht. Das ist schon eine coole Erkenntnis, oder? Ja, wir leben doch, als ob wir Götter werden. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich bin verantwortlich für meinen Beruf. Ich bin verantwortlich für meine Familie. Ich bin verantwortlich für das Wohlergehen aller. Ich fühle doch die Last auf meiner Schultern. Ich. Bin ich Gott? Herzliche Einladung, über diesen Vers nachzusinnen, zu meditieren, wie man das sagt, nachzudenken. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin, nicht du, nicht sie. Aha. Oder meine Seele ist stille zu Gott. Das heißt, das Innere des Menschen wird ruhig und ausgerichtet auf den Höchsten, auf den Unsichtbaren. Psalm 37, seid stille dem Herrn und wartet auf ihn. Ein Befehl, ein Imperativ. Mensch, du musst, es ist keine Frage des Wollens, du musst zur Stille kommen. Du musst sich entspannen, schweigen lernen und erkennen, dass ich Gott da bin und warte auf mich, warte auf mein Handeln, überstürzt es nicht. Habakuk 2,20, er sei still vor ihm, alle Welt. Sind nur ein kleiner Auszug von vielen, vielen, vielen Bibelversen. Die Jünger gingen mit Jesus auf sein Befehl auch an verschiedene Orte, Berge, da Orte, die Stille ausstrahlen. Und Jesus selbst hat die Stille in der Wüste 40 Tage lang genossen oder auch ertragen. Es war mit Sicherheit nicht immer einfach. Aber er hat da diese Tage verbracht, um Klarheit für seinen Dienst zu bekommen. Und immer wieder suchte er in verschiedenen Zeiten einen Rückzugsort in die Stille, damit er das Ziel, warum er auf die Welt gekommen ist, nicht aus den Augen verliert. Weil die Menschen haben ihn angejubelt. Sie wollten ihn zum Brotkönig machen. Sie wollten ihn zum Wirtschaftskönig machen und sagen, ja, wenn wir dich haben, dann werden wir satt. Wenn wir dich haben, dann verprügeln wir die Römer, verjagen wir sie. Aber dafür ist er nicht gekommen. Ja, wozu ist er? Und deshalb hat er immer wieder diese Stille gesucht und die Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater, um wieder da Klarheit zu bekommen, was ist wichtig und was ist eben nicht wichtig. Der Prophet Elia, von dem wir auch gehört haben in der Lesung, er sucht den Schutz der Wüste, weil er Angst vor der Königin Isabel hat. Er hat eigentlich was Großes erlebt. In heutigem Deutsch hat man gesagt, er hat die Karriereleiter erreicht, vielleicht in diesem Bild. Er war auf diesem Berg Karmel und hatte Gott im Gebet herausgefordert oder gebeten, dass er ein Wunder, ein Zeichen manifestiert vor den 450 anderen Baalspriestern. Und Gott ist darauf angegangen und er hat es getan. Er hat dieses Opfer von Elia aufgenommen und die ganze Baalspriester, die haben sich zum Teil selber erschlagen und dann wurden sie noch erschlagen. Das hat die Königin Isabel mitbekommen und dann hat sie gesagt, den Elia, den packe ich, den bringe ich um. Und er flieht. Er resigniert, er flieht, er bekommt Angst und weg in die Wüste. 40 Tage weg, er will alleine sein. Er muss über das alles nachdenken, aber er hat Angst. Und eben auf dieser Flucht kommt er in eine Höhle und da in dieser Höhle begegnet ihm Gott. Zuerst mal im starken im Feuer, dann im starken Beben, Erdbeben, Groll. Und da war Gott nicht. Durch diese Naturereignisse sprach Gott nicht zu ihm. Und dann war das aber ein leiser Hauch des Windes. Ein leiser Hauch des Windes und in diesem war Gott. Dadurch sprach Gott zu ihm. Und dann kommt Elia und nachher hat Tim uns nicht vorgelesen, aber da fängt Elia mit Gott zu sprechen. Plötzlich hört er die Stimme Gottes in diesem leisen Klang der Stille. Das heißt, geistliches und praktisches Christenleben kann nur aus der Stille gelebt werden. Gottes Stimme ist leise. Alle wichtigen Entscheidungen teilt uns Gott in der Stille mit. Stille führt zur Erkenntnis Gottes und aus der Stille wächst auch Gottes Erkenntnis. Und in der Stille oder aus der Stille werden wir stark. Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte macht deutlich das, was wir jetzt noch mal so buchstabiert haben. Zu einem Einsiedler kamen Leute und fragten ihn, was für einen Sinn sieht dieser Einsiedler in der Stille und in der Einsamkeit und in seinem Schweigen? Was für Bedeutung hat diese Einsiedelei? Der Mönch war gerade dabei, im Klosterhof mit seinem Eimer Wasser rumzuhantieren und Wasser zu holen aus dem Brunnen. Da fiel es ihm ein und er sagte zu den Besuchern, schaut in den Brunnen, was seht ihr denn da? Sie schauten hinein, sie sahen nichts. Wir sehen nichts. Nach einer Weile fordert der Mönch die Besucher noch einmal auf, in den Brunnen zu schauen. Als sich die Leute über den Brunnenrand beugten, fragte er sie, ja, was seht ihr denn da? Sie antworten, jetzt sehen wir, wie sich der Himmel im Wasser spiegelt und wir sehen uns selbst. Und was seht ihr noch? Schaut in die Tiefe, sagte der Mönch. Und dann sagten die Menschen, wir sehen den Boden. Wir sehen bis auf den Grund. Ah, seht ihr, sagte der Mönch, das ist die Erfahrung der Stille und des Schweigens. Das ist dieser Wert des Schweigens. Du siehst den Himmel, du siehst dich selbst und du blickst bis auf den Grund hinein. Eine schöne Geschichte, die deutlich macht, als der Mönch das Wasser schöpfte, war Wasser in Bewegung. Und auf den ersten Blick sieht man da alles in dem Brunnen nichts. Das ruhige Wasser aber spiegelte den Himmel und die Leute haben sich gesehen. Stille und Schweigen machen uns fähig zum Aufnehmen, zum Empfangen, zum Wahrnehmen, zum Erkennen von uns selbst. Was macht uns aus? Wer sind wir? Das ruhige Wasser lässt bis auf den Grund blicken. In der Stille blicken wir durch. Manches Mal entdecken wir Tiefen der menschlichen Seele, die wir gar nicht sehen und kennenlernen wollten. Aber auch Verdrängtes, Weggeschobenes kann hochkommen. Ängste, Sorgen, Misstrauen, Rachegedanken, Schuldgefühle, Dinge aus der Kindheit. Und deswegen scheuen sich Menschen manchmal in die Stille oder oft in die Stille, auszuhalten, nichts zu tun, nichts zu machen. Klammer auf, das ist auch die Erfahrung der Dschungelcamper. Wenn sie 10 Tage mal im Dschungelcamp sind und diese Stille ertragen, plötzlich kommen Dinge hoch, hoch, hoch und dann brechen sie aus in verschiedenen Geschichten. Wichtig aber ist, Oder ich sag mal so, meine Erfahrung ist, wenn man mit sich selbst zur Ruhe kommt, wenn es gelingt, wenn es still in einem wird, wenn auch das Ich schweigt, dann sieht man die Welt und das Leben mit anderen Augen. Dann hat man ganz anderen Zugang zu Gott, dann hört man nochmal anders auf Gott. Und noch etwas, ich vermag auch besser auf Gott zu hören, auf sein Wort, auf seine Klopfzeichen, auf seine leise Stimme in mir, wenn ich innerlich selbst zur Ruhe gekommen bin. Aber wenn ich nämlich laut bin, wird Gott nicht automatisch lauter. Gott lärmt nicht, er schreit nicht noch lauter, er dröhnt uns nicht zu. Und es ist die Eigenschaft Gottes, die ist auch bis jetzt so geblieben, dass sich Gott in der Stille uns zeigen möchte. Also Stille ist nicht nur den äußeren Lärm zu meiden und sich der Flut der Worte zu entziehen, sondern auch diese Stimmen im Kopf, im Herzen, diesen ganzen schrillen Chor der Meinungen zur Ruhe oder zum Schweigen zu bringen. Und das ist wirklich eine anstrengende Aufgabe. Und diese Erfahrung hat Elia auch am Berg Horeb gemacht. Das ist diese Erfahrung, die er gemacht hat, aber das ist diese Erfahrung auch von vielen, vielen anderen Menschen, die im Laufe der Geschichte auch diese Gottesbegegnung hatten. Das Schweigen, der Ort seiner besonderen Nähe und Gegenwart. In der Stille des Herzens, da, wo nicht mehr ich plane, da, wo ich nicht mehr denke oder mich irgendwie noch gut stellen soll oder wo ich mich vor anderen rechtfertigen soll, verurteilen, da, wo es zum Schweigen gekommen ist, da wird Gott hörbar. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit dem, was wir so gehört haben? Ich bete und hoffe, dass ich ein bisschen Geschmack oder vielleicht Neugier für Stille, für diese Stille auch wecken konnte. Aber ich frage mich, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir jetzt praktisch vor? Ich habe einfach ein paar praktische noch Gedanken, praktische Hilfen. Und zwar eine Frage, die uns helfen kann. Habe ich Belastung und Ruhe, Arbeitsanfang und Arbeitsende benannt? Oder schaffe ich einfach durch, ohne Anfang, ohne Ende, immer durch, ohne Pausen und sonst was, immer durch? Es ist interessant, wir springen auf im Anfang der Bibel. Gott arbeitete 6 Tage und am 7. Tag ruhte er von seiner Arbeit. Und es war gut so. Die Schöpfung des Menschen ist das Ruhen Gottes. Gott ruhte nicht, weil er müde war, sondern Gott ruhte, weil er ein Programm konzipiert hat und das auch auf den Menschen übertragen hatte. Auch wir sind in einen Rhythmus programmiert. 6 Tage arbeiten und 1 Tag ruhen. Dieser Rhythmus ist überall, er ist universell. Vielleicht kommen aus Russland Menschen aus Russland her. Dort hat die kommunistische Regierung mal versucht, 10-zu-1 Rhythmus zu leben. 10 Tage arbeiten oder 9 Tage zu arbeiten, 1 Tag auszuruhen. Hat nicht funktioniert. Menschen sind auf die Dauer krank geworden, sind ausgefallen, sie sind zurückgerudert. War nicht gut. Der Mensch ist nicht so programmiert. Der Mensch ist auf 6 Tage arbeiten und 1 Tag Ruhe programmiert. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das neu hören. Zweitens, in der Schöpfung, Gott schafft an einem Tag und dann heißt es, und es war Abend und Morgen. Abend und Morgen und dann war der nächste Tag. Und dann schafft er wieder und es war wieder Abend und dann wieder Morgen und nächster Tag und so weiter. Also da sind immer Anfangs- und Endezeiten programmiert. Ich entdecke den Sonntag als Ruhetag für meine Seele. Und im Gottesdienst in einem abgeschlossenen Raum begegne ich dem ewigen Gott. Nicht immer berührt mich das Thema oder die Predigt im Gottesdienst. Aber immer wenn ich da bin, bin ich in einer besonderen Nähe Gottes. Hier ist wenig Ablenkung. Und hier ist Konzentration der Gedanke durch die Lieder, durch die Predigt auf den Ewigen. Zweiter Gedanke. Ich möchte Orte und Rituale der Ruhe einrichten. Also, wir kennen, oder viele Christen kennen ja Ritual der stille Zeit. Ein Ritual im Laufe des Tages, manche machen es ganz früh, wenn sie aufstehen, die anderen machen es abends oder wenn es möglich ist, wenn es zu ihrem Biorhythmus besser passt. Also Ritual der stille Zeit, dass sie in besonderer Weise Gott nahe sind. Schweigen, auf ihn hören, seine Stimme hören, in der Bibel lesen, beten. Es gibt da unterschiedliche Bibelhilfen, Losungsbüchlein, dass man so einen Vers durchliest, einen Abschnitt, Lichtstrahlen oder Lese-Apps für junge Leute. Aber manches Mal habe ich schon erfahren, da ist so viel innerlich, da sind so viele Stimmen, dass man zur Ruhe gar nicht kommen kann. Oder vielleicht auch was anderes. Man hat was gelesen, man öffnet die Bibel, man liest es. Und bis man ans Ende angekommen ist, hat man schon vergessen, was vorher war. Kennen Sie sowas? Man hat was gelesen, auch ein Bibelvers, und zwei Stunden später erinnert man sich gar nicht an das. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir so voll sind, dass wir so innerlich unruhig sind, dass da irgendwie nichts reinkommt. Und dann möchte ich einfach eine kurze Methode vorstellen, die ich auch zeitlang gemacht habe. Und jetzt bitte ich die Folie, Markus. Eine Methode, die heißt Lectio Divina, göttliches oder geheiligtes Lesen, wenn man das so übersetzt. Kommt nicht von mir, sondern viele Christen vor unserer Zeit, früher haben das gemacht. Aber ich habe das sehr, sehr hilfreich gefunden. Ich möchte euch nachher noch ein Buch zeigen, wo ich das her habe. Und es ist nichts Großes, aber es findet so statt, dass ich Gott einlade zuerst in meine Zeit und sage, Herr, jetzt bin ich da, begleite mich durch diese Zeit, durch diese Lese, hilf mir, eigene Pläne loszulassen und rede du, Herr, zu mir jetzt. Und dann lese ich ein Bibelwort, egal, ob es eine Geschichte ist oder in der Losung oder sonst was. Und beim ersten Lesen höre ich einfach zu, wie die Worte klingen. Komisch, gell? Aber das ist schön. Einfach mal, welches Wort bleibt mir in Erinnerung von dem Ganzen? Dann lasse ich ein bisschen Zeit. Ich schweige. Ich höre. Ich spreche nicht. Zweitens, nachdenken. Ich frage beim zweiten Lesen, was an dieser Stelle berührt mein Leben heute? Da werfe ich den Blick sozusagen, was berührt mein Leben heute? Und wieder gehe ich mit diesen Gedanken in die Stille, ich rede nicht, manches Mal sage ich was, ein kurzes Gebet, manches Mal gar nichts, einfach nur Zeit der Stille. Drittens, reagiere. Ich frage nach dem dritten, also ich lese das dritte Mal natürlich, und wozu fordert Gott mich heute auf? Aber ich lese immer denselben Vers. Und wieder Zeit der Stille. Und das vierte Mal. Ruhen. Frage beim vierten Lesen nichts, sondern Ruhe in der Gegenwart Gottes. Erlebe, wie er dich durch sein Wort führt. Und achte. Bete einfach mit ihm. Spreche mit ihm. Ich habe das zeitlang gemacht. Es half mir sehr, zur Ruhe zu kommen. Es half mir sehr, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das möchte ich mit gutem weiter empfehlen. Sonst möchte ich noch ein paar Sachen nennen, die sind nichts Neues, aber einfach bewusst machen. Den Menschen hilft, wenn sie vielleicht in einen Ort, in einer Kirche oder in einer Kapelle sitzen und zur Stille kommen. Vielleicht ist es sogar möglich an deiner Arbeit, dass du über die Mittagspause das machst. Dann tu es. Nicht immer, aber vielleicht einmal in der Woche. In den Ferien, in der Urlaubszeit ermutige ich dich, einen Nachmittag oder einen Abend oder einfach zwei Stunden auszuspannen, auszusteigen und einfach alleine zu sein. Auf Rauschen des Meeres hören oder auf das Wehen des Windes oder die Landschaft anzuschauen. Plane die Ruhezeiten ein, so wie du die Essenszeiten einplanst. Plane auch Ruhezeiten an. Denn das ist wichtig. Diese Ruhezeiten sind eine geistliche Nahrungsaufnahme, die brauchen wir auch. Und natürlich, was ich herausgefunden habe, ich wollte mich zum Schweigewochenende anmelden und habe festgestellt, dass für dieses Jahr die Plätze sehr, sehr, sehr stark belegt sind bei vielen, vielen solchen Kirchen oder Klostern. Und ich habe etwas festgestellt. Die Menschen haben entdeckt die Stille. Die haben die Stille entdeckt und sie sind sehr drauf aus. Auch ein Indiz, dass wir in einer sehr schnell lebenden Gesellschaft leben. Und nimm dir Zeit, vielleicht an einem Sonntag, vielleicht an einem Abend alleine zu spazieren, alleine in der Natur zu sein und entdecke das Langsame. Der Heinz-Peter Wolfsberger hat gesagt, entdecke das Langsame. Langsam laufen. Es bringt unsere Gedanken zur Ruhe, es macht uns ruhiger. Ein Tipp, der Hans-Peter Wolfsberger gibt, sagt, gehe zeitig aus dem Haus und komme langsam zum Gottesdienst. Es verändert deine ganze Stimmung. Nicht so gehetzt, nicht zu spät, sondern langsam. Und letztendlich Tagebuch schreiben. Manche sind so innerlich überfüllt, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, habe ein, zwei kleine Büchlein vollgeschrieben. Ich wollte am Anfang was machen, aber ich habe gemerkt, es geht fast nicht zu lesen, weil der Kopf so mit vielen Eindrücken voll ist. Und ich habe herausgefunden, Tagebuch schreiben, einfach schreiben, das ist was Therapeutisches. Indem ich die Dinge, die Ereignisse, die im Kopf rumschwirren, aufschreibe, in kurzen Sätzen, legt sich's. Es wird ein bisschen ruhiger in mir, die Dinge klären sich und plötzlich habe ich die Ruhe, dass ich dann die Bibel in die Hand nehmen kann und wirklich ein Wort aus der Bibel lesen kann. Mein Tempo reduziert sich und ich werde innerlich ruhiger. Das sind alles Dinge, die praktischer Natur sind. Und ich wünsche jetzt, dass Sie einfach mal das eine oder das andere probieren. Die Zeit der Stille, haben wir ja gemerkt im Anspiel, die ist immer da. Für jeden Menschen ist sie da. Und ich wünsche Ihnen und euch von ganzem Herzen Mut, sich eben auf diese Zeit mal einzulassen und zu sagen, und jetzt plane ich, ordne ich und versuche, klein anzufangen. Gott segne Sie alle. Amen.